Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Jazz Pharma.
In dieser Episode sprechen wir über allogene Stammzelltransplantationen bei sehr jungen Patienten. Meine Gäste sind ausgewiesene Spezialisten auf diesem Gebiet. Ich begrüße Professor Dr. Tayfun Güngör. Er ist in der Schweiz tätig als Abteilungsleiter für Stammzelltransplantation am Universitätskinderspital in Zürich.
Grüß Gott, Herr Kleineck.
Und unsere kleine Runde komplettiert Oberarzt Dr. Herbert Pichler, ärztlicher Leiter der Stammzelltransplantationseinheit am St. Anna Kinderspital in Wien.
Schönen guten Tag.
Die allogene Stammzelltransplantation bei Kindern und Jugendlichen hat sich als wirksam erwiesen, sowohl bei vielen malinen als auch bei nicht malinen Erkrankungen. Das St. Anna Kinderspital und das Kinderspital Zürich sind führende Zentren für diese Therapie. Herr Güngör, Herr Pichler, meine erste Frage an Sie beide. Welche Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen werden eigentlich transplantiert?
Ich würde mal beginnen. Also grundsätzlich unterscheiden wir nicht maligne von malignen Erkrankungen, die Indikationen zur Stammzelltransplantation haben. Und es ist natürlich sind primär die malignen Erkrankungen, die wir hier im St. Anna Kinderspital in Wien transplantieren. Und da nehmen die akuten lymphoblastischen Leukämien einen großen Anteil ein, die wir teilweise in erster Remission transplantieren. Das ist allerdings nur ein geringer Anteil der neu diagnostizierten Kinder mit ALL. Bei den Rezidiverkrankungen, also Kinder, die mit einer ALL rezidivieren, ist der Anteil derjenigen, die eine Stammzelltransplantation dann für eine dauerhafte Heilung brauchen, dann schon deutlich größer. Zweitens wären dann die akuten myeloischen Leukämien, wo auch bei hochrisiko-zytogenetischen Gruppen eine Transplantindikation in erster Remission oft gegeben ist. Und bei ziemlich allen AML-Rezidiverkrankungen ist auch eine Stammzelltransplantation zur dauerhaften Heilung nötig. Drittens wären die myelodysplastischen Syndrome anzuführen, die sehr oft eine Transplantindikation haben. Und selten, aber doch, haben wir auch Non-Hodgkin-Lymphome, wie beispielsweise das anaplastisch-großzellige Lymphom, wo dann eine Stammzelltransplantation unter Umständen für eine dauerhafte Heilung erforderlich ist. Sehr selten haben wir auch solide Tumorerkrankungen wie Neuroblastom-Rezidiv-Patienten, denen in der Rezidivtherapie dann eine allogene Transplantation angeboten wird. Gut, das wären zum großen Teil die malignen Indikationen und ich glaube, die non-malignen Indikationen kann vielleicht Tayfun Güngör umreißen, um ihm auch das Wort zu geben.
Ja, bei uns ist es so, dass wir ungefähr ein Drittel maligne Erkrankungen haben, also die von Herrn Dr. Pichler beschriebenen verschiedenen Leukämieformen, Myelodysplasien, die haben wir ebenfalls. Aber wir haben doch ein, sagen wir mal, 70%, also ungefähr zwei Drittel machen nicht maligne Erkrankungen aus. Das sind bei uns zu ungefähr einem Drittel primäre Immundefekte. Das sind zum Beispiel schwere kombinierte Immundefekte, die wir im Neugeborenen-Screening hier in der Schweiz schon früh erkennen können. Aber auch andere Erkrankungen der Fresszellen, zum Beispiel die septische Granulomatose oder das Wiskott-Aldrich-Syndrom. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr an Immundefekten und es kommt fast jährlich mehr dazu. Und dann kommt natürlich ungefähr zu 20% sind es hämatologische Erkrankungen, die nicht klassisch bösartig sind, aber durchaus auch tödlich sein können, zum Beispiel die aplastische Anämie oder eben hypoplastische MDS zum Beispiel oder auch Thrombozytenmängel, also es gibt die amigakokoyozytäre Thrombozytopenie. Das sind Erkrankungen, die ebenfalls transplantiert gehören, auch die Fanconi-Anämie, wenn es zu Panzytopenie kommt, weil diese Patienten dann chronisch von Transfusionen abhängig sind oder auch eine schwere Neutropenie entwickeln können und in diesem Rahmen auch zu Schaden kommen können. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, die auch eher mehr wird. Das sind die Hämoglobinopathien, also zum Beispiel Beta-Thalassämie major oder die schwere Sichelzellanämie, die ebenfalls Indikation zur Stammzelltransplantation sind. Eine kleinere Anzahl, wir haben das mal ausgerechnet, ungefähr 10% machen bei unserem Klientel auch bestimmte neurometabolische Erkrankungen, wie die Mukopolysaccharidose Typ 1 oder Typ 2 oder die Adrenoleukodystrophie. Das ist so ein bisschen das Spektrum, was wir mit Transplantationen hier in der Schweiz oder in Zürich behandeln.
Wie kann man sich eine Stammzelltransplantation genau vorstellen?
Also es ist so, es muss zunächst mal die Indikation da sein. Das heißt, es muss klar sein, dass die Blutstammzelltransplantation die kurative Therapie der Wahl ist und auf alle Fälle der konventionellen Therapie, die es vielleicht auch gibt, überlegen ist, und zwar deutlich überlegen ist. Das ist das eine. Wenn die Indikation gestellt ist, und das ist heutzutage nicht immer so ganz einfach, aber es wird zunehmend einfacher, weil wir molekulare Möglichkeiten haben, die Diagnosen zu stellen, vor allem bei den nicht malignen Erkrankungen, aber auch die ganze molekulare Diagnostik bei den malignen Erkrankungen eigentlich immer genauer wird, können wir schon erkennen, welche Patienten sich sozusagen für die Stammzelltransplantation qualifizieren. Und wenn diese Qualifikation da ist, dann ist der nächste Schritt, die Transplantation zu planen. Das ist erfolgt meistens, oder das muss eigentlich so sein, durch die HLA-Typisierung, indem man erstmal die Oberflächenantigene auf den Zellen im Blut bestimmt, des entsprechenden Empfängers. Und wenn die Familie einverstanden ist, auch der Geschwister und auch der Eltern, und dann schaut man, ob man in der Familie bereits einen HLA-identen Spender findet. Das wären dann häufig die Spender der Wahl, die HLA-identen Geschwisterspender, aber da auch da gibt es Abstriche. Beispielsweise kann das Geschwister so klein sein, dass es nicht spenden kann, weil es noch nicht zum Beispiel das erste Lebensjahr erreicht hat. Es könnte aber auch sein, dass irgendeine genetische versteckte Krankheit in der Familie ist, die das Geschwister betreffen könnte, sodass man da sehr sorgfältig abklären muss. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, in den großen Stammzellregistern von freiwilligen Spendern zu suchen. Da hat man meines Wissens über 40 Millionen Menschen mittlerweile, die sich freiwillig registriert haben weltweit. Und da wird gefahndet nach freiwilligen Menschen, die bereits HLA-Typisierung bei sich haben durchführen lassen und die sich als Spender zur Verfügung stellen. Und wenn dort Übereinstimmung gefunden wird, dann wird in einem relativ aufwendigen Verfahren dieser freiwilligen Spender dann kontaktiert. Das kann auch irgendwo im Ausland sein, aber auch national. Das läuft anonymisiert. Also wir wissen nicht, wie der heißt oder so, aber das läuft dann über Register, zum Beispiel nationale Knochenmarksregister in der Schweiz. Und dann wird dieser Spender kontaktiert und gefragt, ob er oder sie bereit ist, zu diesem oder jenem Zeitpunkt diese Spende zu machen. Und wenn das der Fall ist, dann erfolgt ein Gesundheitscheck bei diesem entsprechenden Spender. Und dann wird das Transplantat zur Verfügung gestellt zum Zeitpunkt, wenn wir den Patienten sozusagen bereits für die Transplantation vorbereitet haben und auch vorbehandelt haben, muss das Transplantat sozusagen zum Zeitpunkt Null dann wirklich exakt eintreffen. Wenn wir natürlich einen Familienspender haben, lässt sich die Entnahme dann auch bereits im eigenen Haus machen und damit lässt sich die Spenderverfügbarkeit noch ein bisschen besser kontrollieren. Bei den Fremdspendern kann es manchmal sein, dass im letzten Augenblick ein Spender vielleicht dann doch nicht verfügbar ist und so. Da muss man so eine gewisse Flexibilität zeigen. Die dritte Quelle sind Nabelschnurblutbanken. In Nabelschnurblut findet man auch Blutstammzellen, und zwar eigentlich mehr oder weniger gratis als Abfallprodukt. Also meistens wird das ja dann weggeworfen mit der Plazenta, aber es gibt Zentren, wo man das Nabelschnurblut eben sammeln kann und dort auch die HLA-Typisierung durchführt, dann nach Entfernung der roten Blutkörperchen dann einfrieren kann, mit dem Frostschutzmittel versetzt, und dann bei minus 180 Grad bleiben diese Zellen vital. Und man kann bei bestimmten Krankheiten oder bei bestimmten Konstellationen auch Nabelschnurblut verwenden. Das hat den Vorteil, dass es nicht gesondert neu gesammelt werden muss und auch niemandem wehgetan wird bei der Sammlung, sondern dass es dann bereits vorhanden ist, diese Stammzellquelle, und man dann einfach nur wissen muss, ob die Menge an Stammzellen, die in diesem Nabelschnurblut drin ist, genügend ist für die Zwecke, die man verfolgt.
Ja, sobald ein Spender identifiziert ist, geht man dann im nächsten Schritt über zur Planung der Transplantation. Und man plant vor allem die Akutphase der Transplantation, die auf den diversen Stammzelltransplantationseinheiten dann durchgeführt wird, meistens in einem Sterilzimmer auf den Stationen. Und das Ganze beginnt nach entsprechenden Voruntersuchungen dann mit einer Vorbereitung, damit das vom Spender zur Verfügung gestellte Stammzellpräparat überhaupt angenommen werden kann, damit es nicht zu einer Abstoßung kommt. Denn würde man das nicht machen, wäre ja das Immunsystem des Empfängers in der Lage, eben die gespendeten Stammzellen oder das Stammzellpräparat an sich als fremd zu erkennen und dann entsprechend abzustoßen. Um das zu verhindern, macht man eine Vorbereitung, die wir Konditionierung nennen. Und unter Konditionierung versteht man nichts anderes als eine Chemotherapie oder eine bestrahlungsbasierte Vorbereitung eines Empfängers auf die anstehende Stammzelltransplantation. Das dauert im Schnitt circa eine Woche. Und dann kommt eben der bereits erwähnte Tag Null, wo die Stammzellen, das Stammzellpräparat für den Fall, dass es von einem Fremdspender oder einem Familienspender kommt, dann eintrifft oder abgenommen wird und dann letztendlich im Sinne einer Transfusion mehr oder weniger dem Empfänger dann transplantiert wird. Der Vorgang der Stammzelltransplantation an dem Tag Null an sich ist gar nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht anfangs vorstellen kann. In den nächsten 2 bis 3 Wochen muss man dann mit den Nebenwirkungen seitens der Chemotherapie rechnen, die einerseits eine Knochenmarkablasie sind. Das heißt, die eigene Blutbildung wird dadurch, durch die Chemotherapie oder durch die Bestrahlung, dann heruntergefahren und derart reduziert, dass diese Patienten dann transfusionsabhängig werden und häufig Thrombozytenkonzentrate oder Erythrozytenkonzentrate brauchen in dieser Phase. Zusätzlich ist natürlich das Immunsystem auf das Minimum heruntergefahren und diese Patienten werden dann entsprechend anfällig auch für Infektionen. Das heißt, in dieser Aplasiephase, wie wir das nennen, in der Neutropenie, kann es zu bakteriellen Infektionen kommen. Wir sprechen dann von einer fibrillen Neutropenie, die entsprechend natürlich mit breit wirksamen Antibiotika dann behandelt werden muss. Zusätzlich besteht das Risiko natürlich auch für Pilzinfektionen. Das heißt, in dieser Zeit bekommen Patienten sehr viele Medikamente, um Infektionen grundsätzlich zu verhindern. Zusätzlich ist natürlich mit anderen Toxizitäten seitens der Organe zu rechnen, wo natürlich die unterschiedlichen Chemotherapeutika unterschiedliche Reaktionsmuster hervorrufen können. In der Regel werden die Schleimhäute belastet und Patienten haben etwas, was wir eine oro-intestinale Mukositis nennen. Das ist eine Entzündung der Schleimhäute, die vom Mund bis zum Magen-Darm-Trakt durchgeht und was sehr schmerzhaft mitunter sein kann und wo entsprechend dann Schmerztherapien erforderlich sein parenterale Ernährung notwendig wird, um einfach diese Zeit zu überbrücken. Daneben gibt es natürlich Belastungen seitens der Organe, wie beispielsweise die Leber, was zu unterschiedlichen Reaktionsmustern kommen kann. Die Nieren werden natürlich belastet, das ZNS kann belastet werden, je nachdem, welche Konditionierung man jetzt aufgrund der Grunderkrankung wählen musste. Nach circa um den Tag 14 herum kommt es zu einer Besserung, insofern, dass Reparaturmechanismen eintreten und langsam auch mit einer Regeneration des Blutes zu rechnen ist, insofern, dass eben die transplantierten Stammzellen den Weg in die Knochenmarknische gefunden haben und dort ihre Arbeit wieder aufnehmen und sozusagen die Blutkomponenten, die zellulären, wieder regenerieren. Das führt dann meistens auch dazu, dass diese schweren Nebenwirkungen der Akutphase zügig, also mehr oder minder schnell wieder abklingen und all diese Nebenwirkungen wieder in den Hintergrund treten und die Leukozyten sozusagen wieder regenerieren, soweit, dass all diese Supportivmaßnahmen, die Antibiotika, die Infusionen, die die Patienten brauchen, dann Schritt für Schritt abgebaut werden können und so circa um den Tag 30, wenn wirklich alles nach Plan läuft, nach Tag 30 nach der Stammzelltransplantation dann vielleicht so weit sind, dass sie bereits mobil sind, bereits wieder genug essen und trinken können, alle Medikamente schlucken können und im besten Fall um den Tag 35, zumindest ist es bei uns häufig so, dann erstmals wieder aus der stationären Behandlung akut gesprochen dann entlassen werden können.
Wie alt sind Ihre Patienten eigentlich?
Also die Patienten sind eben vom Säuglingsalter, also die Patienten können durchaus 8 bis 12 Wochen alt sein, also 3 Monate ungefähr. Das sind so die kleinsten im Schnitt und bis zum 18. Lebensjahr. Also im Prinzip hat man dort vom Säugling bis zum eigentlich fast Erwachsenen, Adoleszenten eigentlich das gesamte Spektrum vor sich. weil die Krankheiten halt eben auch alle Altersgruppen betreffen können. Und man muss die entsprechende vorbereitende Behandlung, von der Herr Dr. Pichler gesprochen hat, dementsprechend auch anpassen. Also man kann einen Säugling nicht unbedingt so genauso behandeln, wie man einen 18-Jährigen oder 17-Jährigen behandelt, also was auch die Dosierungen anbelangt. Wir haben auch in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, auch vermehrt versucht, die entsprechenden Kinetiken dieser Medikamente bei verschiedenen Altersgruppen Rechnung zu tragen, indem wir zum Beispiel die Spiegel von bestimmten toxischen Medikamenten im Blut messen und die Dosen entsprechend reduzieren oder erhöhen, je nach Bedarf. Und dann muss man sagen, dass man auch die Konditionierung, von denen gesprochen wurde, auch entsprechend der Grundkrankheit anpassen muss. Je maligner die Krankheit ist, desto intensiver muss man behandeln, um die Malignität wegzubekommen. Es kann aber bei bestimmten nicht malignen Krankheiten durchaus möglich sein, mit moderateren Therapien das Ziel zu erreichen, nämlich die Krankheit, die Grundkrankheit wegzubekommen.
Die allogene Stammzelltransplantation ist wirksam. Sie gilt bei verschiedenen schweren Erkrankungen als kurativ. Sie ist aber auch mit Risiken verbunden. Welche Komplikationen können nach Therapiebeginn auftreten?
Ich habe bereits die sozusagen Infektionsgefahr und die auftretenden Infektionen in der Phase der Aplasie genannt. Eben, hier kann es durchaus zu schwerwiegenden bakteriellen Infektionen kommen, die mitunter in einem septischen Krankheitsbild enden, sodass die Patienten dann mitunter tatsächlich auch intensivmedizinischen Support benötigen. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir Gott sei Dank in den letzten, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren, glaube ich, sehr, sehr gut gelernt haben, in dieser Akutphase mit insbesondere infektiologischen Komplikationen besser umzugehen. Das ist sicherlich auch eine Verbesserung der Supportivtherapie, den antimikrobiellen Möglichkeiten etc. geschuldet und sicherlich auch der Erfahrung der Jahre davor, die man gemacht hat, geschuldet, dass man diese Infektionen sehr aggressiv behandelt, auf Verdacht hin behandelt und nicht zu lange zuwartet, bis die Patienten bereits Probleme haben, die mitunter das Ganze noch verschlimmern. Neben den Infektionen haben natürlich auch Organtoxizitäten, kann es zu schwerwiegenden Organtoxizitäten kommen. Nicht? Sie haben schon die Leber als möglichen Ort, wo sich Manifestationen abspielen können, genannt. Neben der Leber gibt es natürlich auch Nebenwirkungen seitens der Nieren. Die Nieren müssen mitunter die Chemotherapeutika ausscheiden oder werden im Zuge der Infektionen, die auftreten, belastet. Was auch noch ein wichtiges Organ ist, das mitunter Schaden erleiden kann, entweder durch eine bestrahlungsbasierte Konditionierung oder aber durch Chemotherapeutika, wie beispielsweise Busulfan, ist natürlich die Haut. Und da sehen wir mitunter schon ausgeprägte Toxizitäten an der Haut. Das kann man sich manches Mal so vorstellen wie einen Sonnenbrand. In leichten Fällen, im schlimmen Fall, kann es da aber zu schweren Hauterscheinungen kommen, die oft Verbrühungscharakter haben und natürlich wiederum ein erhöhtes Risiko dann für Infektionen darstellen. Auch die sozusagen Gonaden werden natürlich belastet durch die Chemotherapie. Das ist sicherlich auch noch eine wichtige Nebenwirkung.
Das Besondere an den jungen Patienten ist ja, dass sie eine sehr aggressive Therapie bekommen, die sie aber in der Regel besser vertragen als Erwachsene. Und sie haben eine bessere Prognose.
Das, glaube ich, kann man durchaus so sagen. Und hier im St. Anna Kinderspital kann ich zumindest aus Erfahrung sagen, dass wir ja immer wieder auch beispielsweise junge Erwachsene von den Erwachsenenzentren mit akuter lymphoblastischer Leukämie zur Transplantation auch zugewiesen bekommen, simpel, weil wir auch damit tatsächlich sehr, sehr viel Erfahrung haben, mitunter mehr Erfahrung als die Erwachsenenzentren hier in Österreich. Und man sieht dann bei diesen erwachsenen Patienten, also das teilweise transplantieren wir dann schon auch Patienten über 20 Jahre hier bei uns, die haben auch dann tatsächlich deutlich mehr Toxizitäten in jeder Hinsicht, muss man sagen. Ja. Und da ist natürlich umso mehr Vorsicht angebracht, um diese Patienten nicht zu gefährden.
Wie lange müssen Kinder und Jugendliche nach der Transplantation im Spital bleiben?
Also es wurde schon von Herrn Pichler angedeutet, ist, man braucht ungefähr, sagen wir, 10 Tage für die Vorbereitung des Patienten. Das beeinhaltet eine Kathetereinlage, einen zentralen Katheter, der 2 Lumen hat, mit dem man dann alle Infusionen und Bluttransfusionen und auch allenfalls parenterale Ernährung vollziehen kann, ohne den Patienten zu pieksen. Dann die Konditionierung, die im Schnitt ungefähr 1 Woche dauert. Es gibt Abweichungen, manche dauern etwas länger, manche etwas kürzer. Dann kommt der Tag 0 und dann hat man im Schnitt 2 bis 4 Wochen Zeit. Normalerweise, wie gesagt wurde, 2 Wochen im Schnitt, bis dann, wir sagen, Engraftment stattfindet. Das heißt, die Stammzellen, die sozusagen in der Nische jetzt ihre neue Behausung gefunden haben, beginnen mit einer ausreichenden Blutbildung, sodass dann Transfusionen nicht mehr nötig sind und dann auch Mukositis beispielsweise, die ja vorbestehen kann, je nach Ausprägung der Chemotherapie, die man gegeben hat, dann abheilt. Und die Neutrophilen haben dann auch eine sehr günstige Wirkung auf sonstige Nebenwirkungen. Also die Patienten erholen sich in der Regel dann, wenn das Engraftment stattfindet. Und wenn dann eine Graft-versus-Host-Disease, also wenn dann die mittransplantierten T-Zellen nicht Schabernack treiben im neuen Körper und alloreaktiv werden, dann ist der Patient nach ungefähr 4 bis 5 Wochen so weit, nach Hause zu gehen. Warum dauert das so lange? Weil Medikamente natürlich wieder von intravenös auf oral umgestellt werden und der Patient muss in der Regel dann doch eine ganze Menge Medikamente nehmen, vor allen Dingen Antiinfektiva, aber auch Immunsuppressiva, mehr oder weniger auch deswegen, damit das neue Immunsystem nicht völlig durchdreht, sondern erstmal so langsam an den neuen Körper herangeführt wird, wo es ja dann sozusagen dann auch lebenslang dann auch verweilen wird. Und die eigentliche Toleranz entsteht eigentlich mit den Spenderzellen erst nach 3, 4, 5 Monaten, wenn auch der Thymus, das ist so ein bestimmtes Organ in der Brustregion eines jeden Menschen, dann auch die toleranten T-Zellen, die neu gebildet werden, sozusagen dem Empfänger gegenüber angepasst hat und dann im Grunde genommen auch die Immunsuppressiva abgesetzt werden können. Das heißt, das Schöne an der ganzen allogenen Stammzelltransplantation bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen ist, dass man im Gegensatz zur Organtransplantation nach 6 Monaten die Immunsuppressiva im Schnitt abgesetzt hat. Aber Sie fragten jetzt, wie lange müssen die hospitalisiert werden? Eben ungefähr eben diese 45 Tage. Wenn man alles zusammenzählt, von Eintritt bis Austritt, sie müssen dann auch ausreichend essen können und eben die Medikamente vertragen, die oral gegeben werden, dann können sie nach Hause gehen. Und dann ist auch eigentlich nur noch, wir machen das jedenfalls so in Zürich, sehen wir die Kinder in der Regel 1 Mal pro Woche ambulant.
Abschließend hätte ich noch eine Frage an Sie beide. Es werden hunderte allogene Stammzelltransplantationen im Jahr durchgeführt. Wie hat sich das Langzeitüberleben verbessert über die vergangenen Jahrzehnte?
Also wir haben in der Schweiz immer so einen Zentrumsvergleich der Erfolgsraten sozusagen nach Stammzelltransplantation. Das bedeutet krankheitsfreies Überleben. Und da ist die Pädiatrie, also wir als einziges sozusagen großes pädiatrisches Zentrum, was seine Daten selbst auswertet oder was ausgewertet wird, dass diese Resultate meist eine 20% besser sind. Also das heißt, wenn wir bei 90% Disease-Free Survival sind, dann ist die Erwachsenenmedizin, liegt sie meistens deutlich drunter, irgendwo bei 68-70%. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Erwachsenen zum Teil schon alt sind, wenn sie transplantiert werden, das ist das eine, also bereits Vorerkrankungen haben. Und das andere ist, dass sie Chemotherapien deutlich schlechter tolerieren als Kinder und dass sie auch mehr dazu neigen, Graft-versus-Host-Disease zu machen, warum auch immer das so ist. Das kann auch daran liegen, dass bereits doch eine ganze Menge an Viren, die im Körper vielleicht irgendwo neutralisiert ruhen, aber reaktiviert werden können, nach so einer Stammzelltransplantation reaktiviert werden und dann Komplikationen generieren können. Also natürlich sind auch die Grunderkrankungen zum Teil eben größtenteils maligne bei den Erwachsenen, sodass auch dort eine, die Rezidivgefahr auch eine Rolle spielt, sodass am Ende es zu diesen Diskrepanzen zwischen Pädiatrie und Erwachsenenmedizin kommt.
Und wie schaut es mit der Nachsorge aus, mit der Betreuung? Wie engmaschig fällt die aus in der Regel?
Circa auch 1 bis 2 Mal pro Woche in den ersten Wochen nach einer frischen Entlassung. Wir haben hier eine eigene Ambulanz für Patienten, primär Kinder, die nach einer allogenen Stammzelltransplantation sich befinden. Das Team dort ist primär oder einzig und allein auf die Versorgung dieser Patienten ausgerichtet. Wie gesagt, in den ersten Wochen vielleicht ein- bis zweimal, da sind wir vielleicht ein bisschen strenger als die Kollegen in Zürich. Aber sobald wir sehen, dass das Engraftment, wie bereits erwähnt, gewisse Stabilität erlangt hat und wir auch von immunologischer Seite sagen können, unter der Immunsuppression ist das Immunsystem so weit stabil, dass es keine Alloreaktivität im Sinne einer Graft-versus-Host-Erkrankung produziert, dann dehnen wir diese Intervalle oft recht rasch aus auf ein bis einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen, je nachdem, wie stabil die Patienten dann sind.
Wenn ich es kurz zusammenfassen darf, immer mehr junge Patienten profitieren von der allogenen Stammzelltransplantation, immer mehr erleben das Erwachsenenalter und auch ein höheres Alter.
Ja, dem kann man großteils zustimmen, ja.
Und mit dieser hoffnungsvollen Perspektive bedanke ich mich bei meinen Gästen für ihre Zeit und ihre Ausführungen. Herr Professor Günger, Herr Professor Pichler, danke für das Gespräch.
Gern geschehen.
Sehr gerne.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Jazz Pharma. Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.